Jack's bench. Sports Corner. Are you ready to play the game?
You like that? You like that?
When it's time for action.
Da-da-da, I love sports.
Backspin.
Sports Corner.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Sports Corner. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Peter Backspin. Kuhsägen, wie geht's dir?
Bestens, absolut noch volle Drogen. US-Sport bekommen gestern bei der Eröffnung der European League of Football. Gestern absolute Sonne, 10 Stunden ins Gesicht bekommen und heute bei Regen ins Büro gelaufen. Aber das lässt uns die gute Laune ja nicht nehmen.
Ja, aber das ist ja auch Hamburg und da muss man sagen, da arbeitet man in Hamburg auch mit dem guten Ruf der Stadt, dass man hier nicht den Leuten zu viel Gefühl gibt von gutem Wetter. Man muss die auch wieder auf den Boden holen. Trotzdem bin ich eh nicht hyped gewesen, weil ich auch an diesem Termin war. Hamburg Sea Devils gegen Frankfurt Galaxy haben hier quasi die offizielle Pro7 Max Eröffnung der ELF-Saison gefeiert, obwohl der Spieltag ja schon am Samstag losging. Können wir unseren Gast fragen, ob der was davon mitbekommen hat. Die Legende Dre Vogt ist bei uns. Moin.
Moin. Ja, ich habe was mitbekommen, weil ich letzte Woche beim Lockerroom zu Gast war. Das ist ja, glaube ich, jetzt das offizielle Spieltagsorgan der ELF, weil die, glaube ich, dann samstagabends immer live dann über die Spielberichte und so bringen. Nee, und da haben wir auch schon vorausgeblickt auf die, was war das, diese Kickoff-Pressekonferenz, die es gab. Und bin gespannt, was die Liga bringt. Ich habe gehört, du bist offizieller Musikbeauftragter und was ist Pimpf genau? Was ist seine Jobbezeichnung?
Ja, der war einfach in Anführungsstrichen Gast und Künstler, den ich als in meiner Funktion als Head of Music quasi mit in die große Familie geholt habe, weil er einen Song für die Kasim Edebali-Serie Footballs beigesteuert hat. Er hat quasi den Titelsong der Serie gemacht
und das hat mich damit schon koordiniert. Wie heißt er noch?
Young MVP.
Young MVP, genau, ich letztens gehört. Ja, gutes Ding.
Hat dir gefallen?
Ja, war vielleicht ein bisschen zu sehr on the nose manchmal mit den Rhymes, aber sonst fand ich ihn gut, ja.
Aber da merkt man schon, Rap-Experte am Start. Kannst du, damit wir das hier für die Einordnung der Leute, die dann in den Kommentaren rumfluchen, was hat denn das mit Hip-Hop zu tun? Was hast denn du mit Hip-Hop zu tun?
Ja, wenn man, sagen wir, Basketball so ein bisschen als Teil der Hip-Hop-Kultur versteht, und das ist, glaube ich, gar nicht so abwegig, dann könnte man schon sagen, dass jemand wie ich, der sich seit 1988 eigentlich relativ viel mit Basketball beschäftigt, seit 2000 hauptberuflich. Glaube ich, da kann man schon sagen, dass ich mit Hip-Hop einiges zu tun habe. Also ich habe ein Magazin namens Five, eine Zeitschrift seit 2003. Ich kommentiere Basketballspiele auf The Zone, habe einen Podcast namens Got Next und wie gesagt, bewege mich seit über 20 Jahren in der NBA. Von daher, ja, ein bisschen Hip-Hop ist schon dabei, würde ich sagen.
Aber es war schon zuerst Basketball als Spieler, richtig?
Ich meine, Hip-Hop hatte ich, glaube ich, vorher schon gehört, natürlich, klar. Okay. Aber Basketball spielen, ja, mit 88 habe ich angefangen. War ungefähr, glaube ich, gleichzeitig. Ich glaube schon, dass das Hip-Hop vorher da war.
schnell, um den Code zu machen, die Top 3 Künstler?
Top 3, ich bin ein Oldschool, ne? muss man ganz klar sagen. Also ich glaube, Run-DMC ist immer noch Nummer 1. Beastie Boys würde ich immer noch dabei nehmen und vielleicht einer von den neueren. Dr. Dre, ich glaube, bei dem Namen muss ich einfach natürlich auch da bleiben. Aber
ja,
hätte mich jetzt in einer halben Stunde gefragt, hätte ich wahrscheinlich dann, was weiß ich, NWA und solche Sachen gesagt. Also die Zeit, sage ich mal, da würde ich so die Grenzen bei mir setzen. Aber das ist ja wie im Sport auch, glaube ich. Ne? Da, mit denen man aufwächst, das sind dann so die Goats. Und da kommen dann halt später, egal wie gut die sind, kaum einer wirklich ran.
Ist auch schön, dass du sagst, einer von den Neueren ist Dr. Dre.
Ja, genau. Da wäre ich auch noch drauf gekommen. Aber so oder so ist es ganz interessant. Denn Basketball ja eigentlich für viele so als fünftes Hip-Hop-Element zwischendurch mal gegolten hat, so, dann ist diese Brücke auf jeden Fall recht kurz. Und ich habe auch, denn du bist ja nun mal ein Experte, der vor allen Dingen die sportliche Kompetenz hat, mir jedes Mal zu erklären, warum die Knicks auch dieses Jahr nicht für die Finals zur Verfügung, also es nicht schaffen werden, aber auch den Gesamtkontext ganz gut im Blick hat. Und mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass in den letzten Jahren es auch schon nochmal wieder ein bisschen deutlicher geworden ist, wie eng diese Verbindung zwischen den beiden Kulturen sind, sowohl musikalisch als auch irgendwann so ein bisschen gesellschaftlich, hatte ich das Gefühl, oder? Was würdest du sagen?
Ich glaube, dass dieser alte Spruch, alle Hip-Hopper wollen Basketball-Profis werden, alle Basketball-Profis Hip-Hopper, das ist ja irgendwie, oder Rapper, das war, glaube ich, das hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, nicht geändert. Also es war schon immer da. Aber ich glaube, dass so ein bisschen dieser Aktivismus, den wir in den letzten anderthalb, zwei Jahren gesehen haben, dass das nochmal, glaube ich, so die beiden Szenen noch ein bisschen mehr zusammengeschweißt hat. Ansonsten denke ich, dass die Verbindung eigentlich so stark ist wie eh und je. Ich meine, klar sieht man jetzt viele von den Jungs, gerade auch bei der Serie Thunder Knicks gegen Atlanta, saß natürlich in Atlanta vor allem da die Garde saß natürlich da am Spielfeldrand. Auf der anderen Seite war das halt früher auch so. Also ich weiß nicht, ob es stärker geworden ist. Vielleicht ist es heute einfach ein bisschen besser zu sehen aufgrund von Social Media etc. pp.
Ich habe ja zum Beispiel gefeiert, als Jack Harlow den Tyler Hero Song zu den letztjährigen Finals quasi gemacht hat und du dann immer siehst, wie so dann die Freundschaften dazu sorgen, dass dieser sagen wir Deutschrap-Effekt mit Markennamen oder auch mit Spielernamen Songs zu machen in den USA dann nochmal eine andere Wirkung hat, weil der dann wirklich für den ist und die sich wirklich gemeinsam kennen und im Zweifel Freunde sind und die Wege ein bisschen kürzer. Ich bin ein großer Freund von...
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich finde es mal spannend, weil...
Mach du zuerst, sorry, da war gerade Internet schlecht, deswegen mach du mal weiter.
Also, ich finde es halt spannend, dass man das eigentlich so, finde ich, im Deutschrap so mit deutschen Sportarten irgendwie gar nicht so oder ganz wenig halt hat. Vielleicht könnt ihr mich auch berichten, wenn es nicht so ist, aber ich finde immer so vergleicht, genau wie ich schon sagte, wie viel NBA-Referenzen es so gibt im Hip-Hop in den USA und dann, wenn man mal guckt, was eigentlich hier so. Meine, Fußball ist ja natürlich die Sportart, die, glaube ich, die meisten halt kickt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann finde ich, ist da eigentlich relativ wenig Verbindung oft da, aber wahrscheinlich auch, weil sich diese Kulturen einfach nicht so wirklich überschneiden, denke ich.
Ach doch, das gibt's schon. Also ich bin mir sicher, wir hatten schon mal Beiträge hier, die haben ganze Playlisten gehabt von Titeln, die benannt waren nach Fußballern. Also ob das dann Neymar ist, ganz, ganz prominenter Track von UFO 361, da gibt's schon ganz, ganz viel. Und es gibt ja auch wieder Verbindungen. Die offensichtlichste ist zum Beispiel... Es gibt drei Boateng-Brüder, einer rappt, zwei spielen ja eben sehr erfolgreich Fußball. Also das gibt es auf jeden Fall.
Einspruch, okay. Euer Ehren, zwei rappen und zwei spielen Fußball. Der eine macht beides. KP, also jetzt nur noch Prinz Boateng, ist ja selber auch als Rapper irgendwann aktiv geworden. Fußballerkarriere geht ja langsam in den Herbst oder in den dunklen Herbst. So. Aber diese Verbindung sind auf jeden Fall insofern da. Ich glaube, es fehlt ein bisschen an Fanciness, denn man muss ja ehrlicherweise sagen, dass, wenn es um den Superstar-Appeal geht, mal abgesehen von zum Beispiel Materia, der Hansa Rostock groß macht, oder Jan Delay, der Werder Bremen Support dann eine gewisse Style-Faktor gibt, wird es sonst schwierig, wenn ich mir vorstelle, dass ein Rapper einen Song über Joshua Kimmich macht, der zwar genauso gehuldigt werden müsste, aber vielleicht nicht so fancy rüberkommt. Ich selber bin riesengroßer Freund und Fan von ich formuliere es mal anders, mit in einer Frage. Dre, jetzt bist du derjenige, der Basketball sportlich betrachtet. Was würdest du sagen, wie viel Prozent hatte damals Drake Anteil am Titelgewinn der Toronto Raptors in der Season?
Ja gut, wenn man sich mal so die History anguckt von Drakes Fan-Dasein, dann muss man sagen, hat er wahrscheinlich die letzten 10 Titel immer sich immer auf die Seite von dem jeweiligen Sieger gestellt. Von daher weiß ich nicht. Also ich meine, was er natürlich schon gut macht in Toronto ist bei den Raptors, dass er ja auch so eine Art Markenbotschafter natürlich ist. Mhm. Und in dieser Finalserie hat er natürlich auch dann sehr prominent am Seitenrand gesessen und mit Leuten erzählt. Aber ich würde schon sagen, dass wahrscheinlich der Achillessehnenriss von Kevin Durant viel mehr damit zu tun hatte und der Kreuzbandriss von Klay Thompson als Drake im Endeffekt. Sagen wir mal 2,5%, um überhaupt irgendwas zu sagen zum Thema Drake. Aber es ist schon, ich glaube, es ist schon geil, wenn du natürlich einen Typen hast, der deiner Franchise so einen gewissen Glanz verleiht. Nicht, dass die Raptors das unbedingt gebraucht hätten, aber es ist natürlich cool, wenn so ein Typ einfach, den vielleicht auch, zu viel, auch viele Spieler aufschauen, immer da präsent ist. Und wer weiß, ob nicht der ein oder andere Free Agent dann auch mal sagt, oh Mensch, also irgendwie Drakes Musik finde ich ganz okay. Finde ich, die auch mal da öfter mal labern kann mit dem. Vielleicht gehe ich da hin. Aber ich denke, in vielerlei Hinsicht ist es wahrscheinlich zu vernachlässigen im Endeffekt.
Wie viel Fan bist du eigentlich noch von Basketball?
Von Basketball selber, glaube ich, so sehr wie von Anfang an. Ich muss nur sagen, dass jetzt im Alter von, ich bin ja schon so alt, dass ich mir überlegen muss, was haben wir, 2001, ne? 2021, okay. Alter von 47 ist es natürlich dann, also ich sag mal so, ich würde mich unwohl fühlen, wenn ich ein Trikot anhätte von irgendeinem Spieler, der halb so alt ist wie ich. Also wenn ich nicht sein Vater bin oder so. Und gibt's keinen. Von daher, Fan spielt's auf jeden Fall. Fan von einer gewissen Mannschaft oder einem Spieler, ehrlich gesagt, so jetzt nicht. Also nicht im Sinne von Fan von, wie sag ich, um das Trikot etc. Weil da hinten hängen ein paar Trikots. Die sind aber auch alle, die sind nicht ungefähr schon alle in Rente, wenn ich ehrlich bin. Das sind ja alles entweder Helden meiner Jugend oder mit Dirk Nowitzki natürlich jemand, über den ich die Jahre einfach auch eine besondere Beziehung aufgebaut habe. Auch weil unsere Karrieren, in seinem Fall Karriere, in meinem Fall einfach nur Arbeit, sich so überschnitten haben und ich eigentlich bei allen großen Ereignissen, bis auf sein letztes Spiel, eigentlich mit dabei war. Und es ist halt so, dass, wie gesagt, Fan der Golden State Warriors oder Chris Mullin, das war so mein großes Idol, also die weiße Trikot da oben, das war damals echt, echt krass, aber im Endeffekt, heutzutage, ich finde aber den Sport geil, das Spiel geil und es ist für mich super faszinierend, auch gerade jetzt wirklich in den Playoffs zu sehen, wie so Serien von Spiel zu Spiel sich ändern, wie Spieler wachsen. Devin Booker ist gerade ein sehr gutes Beispiel, meine Phoenix Suns, der vor unser aller Augen so diesen Schritt zum Superstar macht und das kickt mich nach wie vor. Ein eigener Verein oder ein Spieler, dass ich schon wieder als Herzklopfen kriege, wenn ich den sehe, ehrlich gesagt, das ist nicht so. Das ist nur beim VfL Wolfsburg so, das weißt du beim Fußball. Das hat einfach auch Gründe, weil ich da auch im Basketball angefangen habe damals. Das ist aber unsere Stadt hier, wo ich lebe, einfach der Verein ist. Aber im Basketball habe ich das ehrlich gesagt so nicht mehr.
Und bei Musik? Du hast gerade beschrieben, wie es wahrscheinlich ein schleichender Prozess war, dass du nicht mehr Fan bist von einzelnen Mannschaften. Und als den Spielern, die dann eben deutlich jünger sind als du, wie ist das bei Musikern? Du hast gerade über DMC aufgezählt. Ist das auch über die Zeit anders geworden, das Verhältnis? Oder ist es umgekehrt vielleicht sogar, je weiter man zurückblickt, desto toller findet man das dann noch, wenn man das mit der damaligen Zeit verbindet?
Ich glaube, man verklärt schon viel. Ich habe einfach noch einen NWA genannt. Ich meine, damals war es so, ey, guck mal, das sind die Herzen und so. Oder ja. Two Life Crew, was die da alles rappen. Und dann, wenn man heute zurückkommt, denkt man so, oh Gott, ey, das kann ich meiner Tochter auch nicht mehr vorspielen, was sie damals da ins Mikro geblökt haben. Allerdings muss ich immer sagen, so musiktechnisch so richtiges Fan-Dasein hatte ich eigentlich nie, wenn ich ehrlich bin. Klar, man geht mal auf Konzerte und hat noch mal auf CDs oder Platten damals noch gewartet. Aber ich war jetzt nie so, dass ich dachte, ach krass, also ich muss jetzt alles verfolgen, was sie da machen. Ich muss ein Newsletter abonnieren oder sowas. Aber ich, wenn ein Song mich gekickt hat, dann lief der auch mal schnellweise den ganzen Tag halt in Heavy Rotation. Das ist heute auch noch so. Ich muss aber auch sagen, dass heute, auch natürlich dadurch, dass eben nicht mehr, das ist nicht mehr so ein Event, das zumindest sehe ich das so, dass wenn jetzt eine Platte rauskommt, dann ist das nicht so, ist das, ach krass, endlich wieder. Mhm. Und da habe ich jetzt zwei Jahre drauf gewartet, mal gucken, was es Neues gibt. So, das habe ich irgendwie gar nicht mehr. Das liegt, glaube ich, auch am Alter. Ich weiß nicht, bei Nico ist sicherlich anders, weil er auch beruflich natürlich, oder bei dir auch sicher, aber du bist ja noch jung.
Absolut.
ihr guckt da anders drauf. Aber ich finde so, ich bin leider echt so ein Opfer dieses Phänomens, dass man ab einem gewissen Alter kaum noch neue Musik hört. Auch weil ich irgendwie gar kein Radio mehr höre. Also es ist irgendwie so, da kommt so eins zum anderen. Und ich versuche zwar immer wieder, ja, vor ein paar Jahren hatte ich mich auch mit dem Werk von Drake auseinandergesetzt und dann von J. Cole auch. Und mich da auch ein paar Sachen fand ich auch gut. Jetzt könnte ich wirklich nicht sagen, wie die Songs alle heißen, aber dann laufen die halt bei mir da in der Playlist mit. Aber so sagst du, ein richtiges Fansein in Sachen Musik hatte ich eigentlich nie, wenn ich ehrlich bin.
Aber finde gut, dass du sowas wie J. Cole nachholst. Das ist im Zweifel nicht die schlechteste Variante, um auch in der Neuzeit Mucke zu hören.
Ja, ich meine, ich versuch's. Ja, ich meine, ich versuch's. Ein paar Sachen muss ich dann sagen. Also da ist gerade diese Autotune-Ära, das fand ich dann irgendwie, weiß ich nicht, das kommt mir so ein bisschen, das ist irgendwie nicht meins. Aber es gibt immer wieder Sachen, wo ich denke, ja klar, cool, das packst du jetzt damit rein auf die Playlist und dann läuft es eben da auch mit. Und das, ich finde es auch, wie das mal nicht komplett stehen bleibt. Also ich meine, da gibt ja auch Kollegen, Kumpels von mir, die haben, glaube ich, seit 20 Jahren kein neues Album runtergeladen. Das ist dann ein bisschen schwierig. Ich habe ja auch einen Kumpel, Manni, der ist auch DJ, der versorgt dann auch dann ab und zu nochmal mit ein, zwei Tracks, wo er sagt, hier, da müsst ihr wirklich mal reinhören, das ist geiles Zeug und das ist so ein bisschen mein Filter. Wenn der das approved, dann höre ich da auch gerne rein.
Gibt es eigentlich so Hochzeiten zwischen Basketball und Rap, die dir besonders schön in Erinnerung geblieben sind, wo es direkte Schnittmengen gegeben hat?
Puh,
und welche, die vielleicht auch ein bisschen unangenehm waren auf der anderen Seite?
Ja, unangenehm gefallen mir ehrlich gesagt mehr ein als angenehm. Also unangenehm natürlich damals das Album hier von Allen Iverson, was ja sehr, sehr homophob daherkam und was er dann auch quasi direkt canceln muss, weil die Liga gesagt hat, okay, so, das geht nicht. Kobes Album war ja, glaube ich, einfach mega schlecht und ein bisschen cringe. Mhm. Bei Shaq weiß ich damals noch, dass es zu Beginn irgendwie witzig war, das anzuhören mit den Fußschnicken, was er damals da gemacht hat. Aber das war ja dann auch irgendwie, glaube ich, didn't stand the test of time, wie die Amerikaner sagen. Viele von den Sachen, die er da gemacht hat, haben so eine richtige, ich meine jetzt, klar, was mir einfällt gerade, Martell Webster, ich weiß nicht, ob euch der was sagt.
Ja.
Der war vor muss auch schon wieder 3 Jahre her sein oder so, hat er mal so eine kleine Tour hier in Deutschland gegeben. Dennis Kortüm hat den damals, glaube ich, da hierher gebracht. Und da habe ich ein Interview mit ihm gemacht und dann vorher mir auch die Musik mal angehört. Und ich dachte, okay, nicht, dass es nochmal so ein NBA-Star ist, der denkt, der müsste jetzt ein bisschen Hip-Hop machen und das ist ein bisschen cringe. Aber das fand ich halt richtig gut. Das habe ich auch relativ lange dann auch wirklich in der Heavy Rotation gehabt. Ich weiß aber gar nicht, ob der noch was macht. Aber das fand ich für mich so, vielleicht neben Damian Lillard, der auch gute Sachen macht. Mhm. Und das fand ich bisher so das Erwachsenste, was ich von NBA-Spielern im Hip-Hop gehört habe.
Jetzt gerade steht im Raum, LeBron James hat vor ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monaten, getweetet nach dem Motto, ich könnte mir vorstellen, ein Rap-Album zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es gut kann, aber ich habe auf jeden Fall viele Handykontakte, die das ganz gut können. Was kannst du dir da ausmalen, wenn du das vergleichst, wie die letzten Musikprojekte von Basketballspielern gestartet sind?
Ich frage mich immer, oder andersrum, ich bewundere immer das Selbstbefrauen von Leuten, die einfach quasi nichts damit, ich meine, keine Ahnung, vielleicht ist LeBron einer so ein Closet-Rapper, der eigentlich sich den ganzen Tag schon immer seine Rhymes da sich aufmalt und die immer dann einfach nur zu Hause dann spittet, aber keine Ahnung, ne, weiß ich nicht, aber ich frage mich, bevor ich ein Album aufnehmen würde, ne, würde ich doch einfach erstmal gucken, dass ich das lerne und wirklich kann und bevor ich mich dann in die Öffentlichkeit, weil vielleicht hat das schon gemacht, keine Ahnung. Aber ich finde es immer erstaunlich, dass Leute dann einfach so Selbstvertrauen haben, denken, ich gehe in ein ganz anderes Feld und fange direkt irgendwie oben irgendwo an und ein Haus erstmal raus. Und ich mal sage, so die Beispiele Kobe und Iverson, das sind ja auch welche, wo es, glaube ich, vermeintlich ganz ähnlich gelaufen ist. Und ich meine, du kannst viele Handykontakte haben. Wenn einer dabei ist, der Autotune auf dem Rechner hat, ist es vielleicht ganz hilfreich, aber auf der anderen Seite, du musst ja immer noch selber dann rappen und selbst wenn du da super Features mit drauf hast, weiß ich nicht. Also ich, keine Ahnung, vielleicht kann er das super, ne, aber für mich bei solchen Sachen denke ich immer so, weiß nicht, ob das unbedingt sein muss, ob das unbedingt dann auch gut wird.
Ich habe damals wahnsinnig viel Freude gehabt, als über diesen Space Jam Film, den ich dann eher sehr mittelmäßig fand, aber die Rap-Größen damals, das war ja LL Cool J, Be Real, also so richtig, da waren noch zwei dabei, ich weiß gar nicht mehr, war auf jeden Fall die Größen der Zeit, sich zusammengetan haben, um einen Song zu machen. Das war ein sehr schlauer Move, den ich damals fand und ja. Den Song finde ich auch bis heute immer noch mal ganz nett. Ich mag vor allen Dingen aber auch, dass dieses Ästhetikspiel in beide Richtungen halt so gut funktioniert. Denn wir hatten in diesem Podcast hier, und hier geht es ja ein bisschen um die Grenzen, also oder diese Welten dazwischen, auch sehr viele, die im Prinzip auch Peter bei der Recherche dadurch aufgelaufen sind, dass sie überall Basketball-Trikots in den Videos tragen, wo sie nur können, ne, Peter?
Absolut, genau. Und so wurden die dann in dem Fall gespottet. Und dann gibt es natürlich aber auch so Beispiele, wo man eben dann sagt, absolut richtig, ich bin jetzt, ich trage das zwar gerne, aber so genau sagen, woher das kommt, kann ich jetzt auch nicht. Oder du trägst dann von zwei verfeindeten Teams, was wir ja schon öfter hier betont haben, dass Derbys in den USA ein bisschen anderen Background haben als hier. Also immer noch alles ein bisschen friedliebender ist, würde ich behaupten, korrigiere mich ja gerne. Dann trotzdem eben von genau historisch eigentlich verfeindeten Teams tragen.
Also ich glaube, am schlimmsten war es wirklich in dieser Zeit, glaube ich, frühe 2000, als diese Retro-Welle kam, die Throwback-Jerseys. Da hat man ja wirklich auch glaube ich, im Hip-Hop, also da gab es wirklich gar kein Video, ohne dass irgendwer ein Trikot hatte aus den 70ern oder 80ern. Und da hat man dann, glaube ich, auch schon Vermutungen gehabt, naja, ob ihr jetzt genau wisst, wer Pete Maravich war oder Alex English oder so. Aber ich glaube, da ging es einfach auch vermehrt um Style. Ich weiß, dass wir damals, wir hatten das Glück, dass wir mit Five angefangen haben, 2003 hatten wir damals einen Reisebüropartner, hatten da so einen Barter-Deal, die haben Anzeigen bekommen, wir konnten dafür in die USA fliegen. Und der alte Kollege Jan Hieronymi und ich, wir sind damals ja echt, als wir drüben waren, das erste, was wir gemacht haben, war damals mit Google Maps immer ausdrucken, wo sind die Malls. Und wir wollten immer die Mall finden, wo die Hip-Hop-Mall im Endeffekt. Also wo gibt's dann nicht Footlocker, Foot Action und Co., sondern so die Läden, die eben keine Ketten sind, aber wo eben, ja, natürlich vor allem Afroamerikaner einfach Jerseys verkaufen etc. Und ich weiß, also Jan ist ja noch mehr Hip-Hop damals immer verbundener gewesen als ich, auch weil er viel jünger war noch. Und der wollte dann auch immer, er wollte sein Alex English Trikot da kaufen und so. Ich weiß, wie viele Läden wir waren und was der damals an der Wand hing. Da hingen wirklich 50 Trikots, alle natürlich oversized, also eigentlich quasi so bis zur Hüfte normal, aber dann halt irgendwie 5 Inches länger, als auch normalerweise sein muss. Und das war echt immer Wahnsinn, das so zu sehen. Das war eigentlich geil, so gerade für einen, der auch so basketballhistorisch bewandert ist und Bock drauf hatte. Aber damals hat jeder so ein Ding angehabt. Und da denke ich, bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, zwei Drittel wussten nicht, von wem sie da das Trikot tragen.
Du sitzt gerade vor vier Trikots. Ist eins das Resultat einer solchen Aktion?
Ich sag, nee, die jetzt nicht, weil, also das sind zwar für die Experten, weil ich unter denen zuhören, das sind so NBA Swingman Jerseys alle, aber gut, Dirk war halt relativ neu. Von Jordan gab es ja ewig lange keine Trikots zu kaufen, wirklich. Dann gab es dann diese Mitchell und Ness Geschichten. Das ist ja auch eine Firma, die in dieser Retro-Phase dann auf einmal groß wurde, weil es die einzigen waren, die wirklich so diese alten Trikots neu aufgelegt haben oder das überhaupt die Rechte daran hatten. Und da gab es dann Jordan-Jerseys für $300, $400, wirklich nur alles authentic etc. Das war mir immer zu teuer, um es halt irgendwie an der, das kann ich ja sagen, das ist aber nur so eine Duschvorhangstange, die da rumhängt. Und da würde ich halt nicht $400, $500 dranhängen. Und dann gab es auch von Nike dann im einen Jahr mal, als die, glaube ich, den Deal mit der NBA gemacht haben, gab es dann halt das Jordan Swingman und dann die anderen beiden, Bird und Mullen, habe ich einfach mal bei eBay geschossen. Das sind auch halt Swingman-Dinger. Die sind auch nicht so lang. Also, obwohl das eine war mal das eine. Ich glaube, das Jordan-Ding ist schon ein bisschen länger. Das hängt relativ weit hinterm Fernseher runter. Aber sonst sind das eigentlich alles Sachen, die ich mir über die Jahre so geholt habe. Ein, zwei Jerseys würde ich mir noch gerne holen, einfach so von ehemaligen Idolen. Aber ich habe was anderes gefunden über die Jahre. Das kann ich mal vielleicht zeigen.
Erzähl.
Und zwar, es gibt eine Firma in Austin. Austin ist ja wirklich eine abgefahrene Hippie-Stadt. Und da gibt es eine Firma, ich weiß nicht, wie die das machen können, warum da keiner einschreitet. Die haben quasi so, das sind so heiligen Gebetskerzen, machen die. Und per Photoshop hauen die dann halt quasi auf so heiligen Figuren halt Köpfe drauf von irgendwelchen Stars. Also in dem Fall hier Elijah Warren, ich habe Dirk, ich habe Barkley hier, Doncic, Popovic. Und das gibt es eben auch von Hip-Hopern, Schauspielern etc. Illuminidal heißen die. Das ist halt wirklich geil. Schick auch nach Deutschland. Das ist echt ein geiler Laden. So, und da habe ich so ein bisschen meine Heldenverehrung jetzt. Sind auch billiger als Trikots, wenn ich ehrlich bin.
Mhm. Ich gucke gerade nebenbei spontan im Internet hier nach Trikots. Das ist bitter. Lass uns bei Kerzen bleiben. Ist, glaube ich, realistischer.
Ja, Mitchell & Ness ist einfach geil. Ich meine, das ist so eine Firma. Ich weiß, dass ich 1900, oh Gott, das ist auch schon ewig, ja. 93 war ich in den USA mit meiner Ex-Freundin. Wir haben dort so ein, man konnte mal so ein Standby-Ticket bei Delta Airlines kaufen. Das war echt der Wahnsinn aus heutiger Sicht. 700 Mark hat man bezahlt. Man konnte 30 Tage durch die USA fliegen mit Delta, egal wohin, egal welchen Flieger. Hauptsache in Continental USA. Und man war immer auf der Standby-Liste. Das heißt, wenn der Flieger voll war, musste man halt dann da bleiben und das Gepäck war weg. Und dann musste man den nächsten Flieger halt nehmen und hoffen, dass man da reinkommt. Ja, man konnte 30 Tage fliegen. Also wir damals haben wirklich einmal durch die USA geballert, haben irgendwie echt mehr wieder alles gesehen. Und in Philadelphia, und damals habe ich echt so ein Telefonbuch genommen, immer von der Stadt, weil Internet gab es ja noch nicht, und geschaut, wo sind so Sportläden. Und dann habe ich diesen Mitchell & Ness Laden dann halt in Philly gefunden. Und das war echt so ein ganz kleiner Laden nur, aber du kamst da halt rein. Und damals hatten die schon, wahrscheinlich damals einfach so Deadstock, den die aufgekauft hatten, hatten die so alte Warm-ups, ne, aus den 80ern. Die hatten Trikots, ne, auch ein bisschen nachgemacht. Also richtig geil. Und das ist ja danach dann so durchs Dach gegangen, 10 Jahre später. Das ist ja heute wirklich, es ist ja, ich weiß nicht, wie viele Millionen die umsetzen, aber es ist ja ein Unternehmen, was jetzt weltweit die Sachen verkauft. Und da war ich vor 2 Jahren nochmal da mit den Reisen, die ich da über meinen Podcast halt auch anbiete. Und sind dann halt vor einem Spiel gegen die Sixers, von Sixers gegen die Mavs, sind wir dann mal in den Mitchell & Ness Flagship Store jetzt gefahren, der um einiges größer ist. Und das ist eben auch, du kommst da rein und es ist gar nicht so riesig. Sind vielleicht so, weiß ich nicht, 300, 400 Quadratmeter. Aber dann haben die halt alles. Nicht nur Basketball, sondern eben auch Football, Baseball-Jerseys. Und du denkst einfach nur, Alter, A, wenn ich 20 Jahre jünger wäre, also in meinem Fall jetzt, und B, wenn ich 2000 Euro hätte, ey, dann, das ist richtig geiles Zeug, was die anbieten. Also keine Werbung hier, aber es ist richtig geiles Zeug.
Ja, ich bin hier nebenbei so ein kleines bisschen im Shopping-Modus und gucke mich ein kleines bisschen um und suche auch nach Trikots. Ich habe in meinem Leben nie Basketball-Trikots getragen, weil ich irgendwie dieses mit den, dass es ja nur so ärmelfrei ist, gar nicht so mein Stil gewesen ist, habe aber mir sehr viele gekauft immer über die Zeit. Ich habe eine Zeit lang immer, wenn ich in Stadien in den USA war, mir einfach immer ein Trikot gekauft. Deswegen habe ich auch so bescheuerte von den, ich glaube, wo war ich, Charlotte Hornets mal und so, okay. Weil ich da ein Spiel geguckt habe. Bist du auch so Stadiongänger in den USA immer noch mit Leidenschaft und freust dich über das Spiel, das du gucken kannst vor Ort?
Ich wollte gerade sagen, was Trikots angeht, ein Stadion, da ist mein mein Ding bei den Baseball-Trikots halt, wo immer ich irgendwie hingehe. Und das Gute ist immer, ich war in den letzten Jahren eigentlich ziemlich, nicht bei jeder, also jetzt seit 2 Jahren nicht, aber davor war ich ja quasi bei 10 NBA Finals in Folge mehr oder weniger. Und da läuft ja immer schon Baseball. Und das war jetzt gerade die Jahre, wo Golden State gegen Cleveland gespielt hat. Da ist es halt wirklich so, dass das Baseballstadion direkt neben der Basketballarena ist. So, und da war ich natürlich bei den Oakland A's, ich war bei den Cleveland Indians. Bei den A's, aus irgendwelchen Gründen, habe ich mir kein Jersey gekauft. Ich weiß nicht, warum. Aber bei Cleveland zum Beispiel, also Baseball ist ein bisschen das Ding, wo ich echt immer hinfahre, wenn es irgendwie geht. Ne, das geht echt nur in den Playoffs, dann bei den Finals. Und vorher spielen die einfach nicht. Ansonsten gehe ich dann zum Eishockey. Aber da habe ich irgendwie, das irgendwie so, da denke ich mir, da hätte ich echt gerne mal ein Trikot. Aber dann weiß ich aber auch nicht, wann ich das anziehen soll. Ne, und einfach nur an die Wand zu hängen. Ein Trikot von Dallas Stars, da war ich schon ein paar Mal. Das ist mir das Geld dann auch zu schade. Aber ich bin mir auch gerne in den Arenen. Also das ist jetzt auch was, wo ich ehrlich bin, was mir so ein bisschen fehlt jetzt durch die Pandemie. Weil das ist eigentlich auch egal, ob es jetzt Fußball ist, oder Basketball, Baseball, Eishockey oder American Football habe ich auch schon spielen live im Stadion gesehen. Ich finde, es ist immer dieser Moment, wenn du aus dem Rundgang, ne, whatever, du hast dir deine, je nachdem, wo du jetzt bist, ob es deine Bratwurst ist beim Fußball, ob es deine Nachos sind beim Basketball oder deine Erdnüsse beim Baseball, der Moment, wo du mit dem Drinks und dem Essen dann so durch den Gang gehst, wo du in deinen Block kommst und zum ersten Mal das Feld siehst, das finde ich immer, ist bei mir immer noch Gänsehaut. Ich sag, egal um welchen Sport es geht, und weil dann wird die Geräuschkulisse auf irgendwie anders und dann siehst du das Licht und so. Und das ist was, das ist glaube ich auch der Punkt, wo ich sage, so Sport, so in der Arena, das wird auch nie aussterben. Ich glaube, das ist irgendwas ganz Basales, was da bei Menschen irgendwie anfängt zu feuern, wenn man halt mit vielen Leuten zusammen ist und man irgendwie weiß, ja, weißt du, ich meine, es ist irgendwie zusammen, man erlebt was zusammen und man sieht was, wo man im Idealfall auch, so geht es mir beim VfL, einfach für eine Mannschaft halt ist. So, und wenn ich dann in den USA bin und ich schaue halt zu, fehlt mir das vielleicht so ein bisschen, aber allein dieses Erleben und dieses Dabeisein und das einfach Sehen, das ist was, glaube ich, das kann dir kein 4K oder 8K Fernseher geben, das kann dir kein Surround Sound geben und keine 3D-Brille, und das ist was, glaube ich, das will ich mir auch bewahren. Also ich will Zeit meines Lebens Sport im Stadion sehen, weil das einfach was ist, was ich glaube, was nichts anderes setzen kann, wenn ich ehrlich bin.
Vor allem einer Liga sagt man nach, dass sie so sehr auf die TV-Experience ausgelegt ist, die NFL. Jetzt wird es noch gar nicht aufgezählt. Oft die Liga, über die wir hier am prominentesten reden. Wie stehst du zum Football?
Es ist ein bisschen gespaltenes Verhältnis. Also ich war schon bei einer Partie leider damals nicht bei den Fans, sondern in der Presse, auf der Pressetribüne. Das ist strange, wenn man ehrlich ist, um das mal kurz einen kleinen Ausflug zu machen, weil klar, ein Footballstadion ist ja wie ein Fußballstadion, vielleicht ein bisschen weniger Sprechchöre, aber du sitzt halt da oben und ist gut. Aber wenn du in der Pressetribüne sitzt, im Fußballstadion sitzt du ja quasi auch im Stadion, nur in einem Bereich, wo nur Leute sitzen, die schreiben oder erzählen. Aber da ist es halt so, dass du quasi das alles verglast. Also du hörst die Fans ganz dumpf nur. Und dann hast du da immer einen, der quasi ansagt, was gerade passiert ist. Also jetzt hier, also ich, Nummer 33, New England Patriots, Lauf zur rechten Seite, 7 Yards, zweites Down. Das ist so krass. Du sitzt da und denkst, Alter, da souffliert einer rein, was passiert ist. Und du sitzt da so hermetisch abgeriegelt, also wirklich, wirklich strange. Aber Football, ich finde es super. Also ich gucke es gerne mir auch an. Sonntags, wenn ich dann mal jetzt abends auch kein Basketball mehr läuft, dann haue ich gerne mal auch ein Spiel rein. Ich muss schon sagen, das ist auch was ist, wo ich über das Jahr auch allein so, dadurch, dass ich viele so Podcasts höre, die so allgemein sich mit Sport beschäftigen in den USA, irgendwie zwangsläufig auf der Hunderunde jeden Morgen dann auch immer die wichtigsten News mitkriege von der NFL und dann auch immer auch schon so gewisse Narrative im Kopf habe. Und deswegen, glaube ich, ist es dann auch immer ganz easy, da reinzugucken, wenn ich sehe, ach komm, jetzt spielt Aaron Rodgers oder spielt Brady, ach komm, jetzt gucke ich mal schnell, oder ist der Rookie, der jetzt da ist. Aber ich muss sagen, dass ich auch natürlich die Probleme von der NFL sehe. Also es ist ja schon eine Liga, die sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, was so die Fürsorgepflicht für die eigenen Spieler angeht. Ja, das ganze Thema Head Trauma, Gehirnerschütterung, ne, da muss man schon sagen, also wenn man das alles so weiß, was da passiert ist über die Jahre, also wie da einfach auch die eigene Spielerschaft überhaupt gar nicht geschützt wurde, ja, verheizt wurde, das ist schon echt schwierig. Gott sei Dank ist da viel passiert jetzt im positiven Sinne. Auf der anderen Seite schwingt bei mir bei der NFL immer mit, okay, wenn es hart auf hart kommt, ist es einfach eine unglaubliche Cash-Maschine, wie alle Sportarten, wie alle Profi-Ligen natürlich, aber im Zweifel geht es eher gegen die Spieler und dass die Spieler da auch so relativ wenig Rechte haben im Vergleich zur NBA oder MLB, stößt mir eigentlich auch sauer auf. Aber es ist natürlich ein faszinierendes Produkt, genau wie du sagst, es ist halt fürs Fernsehen perfekt. Das ist mir auch der Hauptgrund, warum zum Beispiel Basketball oder Baseball im deutschen Fernsehen eben längst nicht so gut funktioniert haben, vor allem natürlich Basketball nicht. Baseball können wir außen vor lassen eigentlich, wie Football, weil Football einfach perfekt ist mit diesem Stop and Go. Und es passiert was, Pause. Dann hast du zwei Jungs, im besten Fall, die das dann erklären, was passiert ist. Ne, dann malen sie da auf und dann hast du kurz Zeit, das zu verinnerlichen. Ah, cool, dann geht's schon wieder weiter. Ne, du hast spektakuläre Spielzüge, ne, gerade das Passing-Game ja heutzutage. Du hast die Gewalt, also wollen wir ehrlich, das gehört einfach dazu und ist ein großer Appeal vom Football. Ich weiß, als ich 1900, oh Gott, auch so 92, 93 gewesen sein, da gab es ja noch den American Bowl, wo NFL-Teams Deutschland kamen und gespielt haben. Und ich glaube, damals waren es die Vikings und die Bills, die, glaube ich, in Berlin gespielt haben. Und der Olympiastadion. Ich werde nie vergessen, dass in jeder Auszeit haben die halt auf der Videotafel so Highlight-Videos gezeigt. Aber gefühlt von drei Highlight-Videos waren zwei Hardest Hits, die du heute nicht mal, glaube ich, auf YouTube findest, weil die alles gelöscht haben. Und wo du damals hattest, oh krass, guck mal, der hat den voll ausgenockt und so, geil, da gab's auf die Fresse. Heute weißt du, Alter, der Typ, der hat wahrscheinlich danach echt einen bleibenden Schaden davon getragen. Also deswegen, Football, ich verstehe es, dass es funktioniert. Ich sehe auch die Schönheit des Spiels. Ich stehe auch auf Toughness, auch im Basketball. Aber ich habe immer einen bitteren Nachgeschmack im Mund, wenn ich ehrlich bin, weil man einfach weiß, dass die Liga sich um ihre Spieler echt sehr, sehr wenig kümmert und die einfach sehr, sehr wenig Rechte haben.
Es ist, was das angeht, ja gerade natürlich schon der härtere Sport, der dadurch auch höhere Dramatik hat. Jetzt hat die NBA letztes Jahr ja aber durch dieses Camp quasi, das da in Orlando aufgebaut wurde, ja schon auch für Aufmerksamkeit gesorgt und vor allen Dingen in der Pandemie auch ein Role Model eigentlich geschafft, wie man diese Saison auch unter schwersten Bedingungen durchbringt, ne? Kurz bevor wir vielleicht auch mal auf das Aktuelle kommen, wie ist das damals so bei dir alles aufgekommen, was da passiert ist? Und wie ist diese Saison für dich dann auch als Experte am Ende abgelaufen?
Ich glaube, die ganze Bubble-Geschichte in Orlando, man hat ja quasi die Teams, die sich für die Playoffs irgendwie qualifizieren konnten, genommen und gesagt, komm, wir gehen alle nach Orlando. Disney World hat ja einen Teil, das ist die ESPN Wild World of Sports, wo es unglaublich viele Fußballplätze auch gibt, Baseballfelder, Footballfelder etc., aber eben auch dann zwei Basketballhallen, die man dann genutzt hat. Und man gesagt, okay, komm, wir gehen da hin. Ihr bleibt alle in den Hotels von Disney. Wir regeln das hermetisch ab. Und dann spielen wir da irgendwie noch einen Champion aus. Grund war natürlich vor allem Geld, ne, weil man die TV-Partner irgendwie zufriedenstellen musste. Und dann hat man das halt durchgezogen. Und bravourös, muss man sagen. Also es gab dann halt keinen Covid-Fall. Das hat alles super funktioniert. Und das war natürlich eine großartige Leistung und wirklich, du hast schon gesagt, ein Vorbild auch für andere Ligen. Ich muss aber sagen, dass diese Idee, das zu machen und diese Durchführung, ich glaube, wie bei vielen Sachen in den letzten anderthalb Jahren, da hat sich meine Meinung stellenweise einfach geändert, je nachdem, wie sich die Lage geändert hat. Erst muss ich sagen, fand ich es unverantwortlich, sowas zu machen. Und das war ja auch in Florida, wo zu dem Zeitpunkt, als es hieß, wir machen das, da sind stellenweise am Tag 200 Menschen gestorben an Covid offiziell. So, und da dachte man sich schon so, okay, wenn das wirklich jetzt diese Welle weitergeht und durchschwappt. Und da war man dann, die Bilder hat man ja auch vorher gesehen gehabt, ne, wie in New York, in der Kühlwagen stehen, wo sie Leichen stapeln. Wie kannst du dann zwei Türen weiter Basketball spielen? So, das fand ich damals schon schwierig. Es war damals auch eine Zeit, wo es eigentlich nicht genug Tests gab für jeden, der im Gesundheitsbereich gearbeitet hat mit Leuten, der wirklich auch vielleicht in Gefahr war, sich zu infizieren. Wie konnte man rechtfertigen, die Tests dann an NBA-Profi zu verschwenden? Und da muss man aber sagen, hat die NBA einfach auch wahnsinnig weit gedacht und da eine Studie auch gemacht, glaube ich, mit der Harvard University zu Schnelltests, hat das genutzt, diese Bubble. Man hat dafür gesorgt, dass es eben nicht Testkapazitäten weggenommen wurden von Gesundheitsangestellten. Und das hat man richtig gut gemacht. Und im Endeffekt war es halt ein unglaublicher Erfolg und auch, glaube ich, auch was vor allem natürlich in den USA, aber ich glaube auch hier in Deutschland vielen Leuten echt echt ein bisschen Halt gegeben, nach dem Motto, ach guck mal, jetzt es gibt ein bisschen Normalität, ach guck mal, die spielen wieder Basketball, ich schaue mir das mal an. Und dann natürlich der Aktivismus, den man da auch gesehen hat durch Black Lives Matter, das, was ja fast auch noch zum Saisonabbruch geführt hat. Ich glaube, es hat der Liga auch nochmal einen Boost gegeben in dem Sinne, dass die Spieler auch gemerkt haben, okay, also wir haben eine Stimme, die gehört wird. Bei uns ist es eben vielleicht nicht nur, klar, ist auch ein Riesengeschäft und ist ein Riesen-Cash-Cow, keine Frage, aber die Liga hat sich auch damals ja auch committed, sich Black History, Black Lives Matter zu verschreiben. Und allein deswegen, glaube ich, war diese Bubble im Endeffekt ein Riesenerfolg. Und die Spiele zu sehen, war strange ohne Fans. Ich glaube, wir haben alle in den letzten anderthalb Jahren gemerkt, dass man Fans einfach will und braucht beim Sport. Aber alles in allem war das echt im Endeffekt ein Riesenerfolg, das waren 2-3 Monate in Orlando.
Ist der Titel damit einer, auf den man auch stolz sein kann als Team, weil man durch diese Bubble durchgekommen ist? Oder war es was einfacher, den zu holen? Was würdest du sagen? Mal rein sportlich betrachtet.
Also es gibt natürlich Leute, die das kritisch sehen. Also letztes hat ja Charles Barkley auch in der Show gesagt, in den USA, ja, das sind alles Bubble-Gangster. Die Bubble-Gangster zählen nicht, die haben Titel geklaut. Aber Charles Barkley sagt ja viele Sachen, die nicht unbedingt so wirklich viel mit der Realität zu tun haben. Nee, ich finde, das ist schon eine unglaubliche Leistung gewesen dort. Ist es zu vergleichen mit einem normalen Titel? Irgendwie schon, auf der anderen Seite wie auch gar nicht, finde ich. Weil diese Belastung, die man da hatte, dass man eben über Monate... Man war jetzt nicht eingesperrt in seinem Hotelzimmer, so war es ja nicht. Die konnten sich ja dann quasi in Disney World da relativ frei bewegen. Also zumindest in diesem Areal, wo die Hotels waren. Aber muss ich mir mal vorstellen, stell dir vor, wir gehen einfach jetzt alle mal 3 Monate irgendwo hin arbeiten und die Familie ist nicht dabei. Man kann nur Zoom-Calls machen etc. Du bist jeder mit den gleichen Leuten zusammen. Du spielst Basketball, klar, musst jetzt auch nicht irgendwo im Bergwerk arbeiten, aber das ist schon, glaube ich, echt nicht so einfach. Du bist viel, glaube ich, allein. Jeder hat sein Einzelzimmer gehabt, natürlich. Du liest was auf Social Media über die Spiele, denke ich, zwangsweise. Und dann musst du eben auch noch auf hohem Niveau funktionieren. Also ich glaube, es kam nicht von ungefähr, dass die Miami Heat damals in den Finals standen, weil es eine Mannschaft war, die unglaubliche Leader hatten, die einfach, glaube ich, dafür gesorgt haben, dass da nie irgendwie so Lagerkoller aufkam. Und ich denke, man kann sehr wohl dafür argumentieren, dass so ein Titel unter den Umständen vielleicht sogar höher zu bewerten ist als in einem normalen Jahr. Einfach, ne, weil du nicht im eigenen Bett schlafen konntest, weil das nicht die normale Periodik war, dass die Saison unterbrochen war für ein paar Monate und dann ging es wieder los. Also ich denke schon, dass man natürlich auf diese Saison zurückschauen wird und wissen wird, was da los war und warum das besonders war. Aber dass es ein Titel ist, wo ein Sternchen dran müsste, das denke ich überhaupt nicht. Denke ich dieses Jahr auch nicht. Dieses Jahr haben wir viele Verletzte, die fehlen in den Playoffs, wenn viele Stars nicht dabei sind. Aber das ist halt irgendwo auch Sport. Ne? Du weißt im Endeffekt nicht, wer da unverletzt durchgeht. Und ich sehe das immer vielleicht ein bisschen zu locker. Aber ich denke, du kannst ja immer nur das spielen und gegen die spielen, gegen die du spielen kannst. Und ich fand die Bubble einen Riesenerfolg. Ich finde, die Lakers waren ein verdienter Champion. Und wer es dieses Jahr wird, wird auch ein verdienter Champion sein.
Das finde ich ganz interessant, da es sich dann schon so angefühlt hat über die Zeit, dass die Lakers rund um LeBron James ja schon dann auch irgendwann sich einfach mächtig gezeigt haben. Also wirkt es für mich als Laie. So, die haben einfach dominiert und dann auch am Ende was verdient gewonnen. Konnte man vielleicht auch ein kleines bisschen voraussehen aufgrund der Qualität des Spielers. Jetzt habe ich das Gefühl, dass dieses Jahr, und ich investiere dieses Jahr wieder ein bisschen mehr in die NBA, als ich es in den letzten 10 Jahren getan habe, und treffe dann gleich auf eine Saison, die meine New York Knicks in Range gespielt hat, was total überraschend war, wo ich mich natürlich sehr darüber gefreut habe, aber viel mehr ich das Gefühl habe, dass die komplette Liga einmal neu durchgewürfelt ist und man gar nicht genau weiß, wer wo wie, also es gibt nicht mehr so diese, im Osten und im Westen treffen sich die beiden Teams am Ende, das ist eklig klar, wie gefühlt LeBron James und die Warriors in den letzten 10 Jahren. Stimmt das und ist das überraschend oder stimmt es nicht und rede ich Quatsch?
Nee, es war natürlich schon so, dass wir über die Jahre oder generell, das muss man einfach ganz global sagen. Also es ist ganz, ganz selten in der Geschichte der NBA, dass man in eine Saison geht und man sagt, oh, 6, 7 Teams, die können durchaus Meister werden. Ne? Klar gibt es verklärende Fans, die dann ihre Teams überhöhen vielleicht, aber in der Regel hat man vielleicht so 3, 4 Teams, von denen man das sagen kann. Aber wirklich nicht 6, 7, wie es dieses Jahr eigentlich war. Klar haben dann ein paar Verletzungen, auch gerade von Jamal Murray zum Beispiel, bei den Denver Nuggets, dann so ein Team rausgenommen aus dem Kreis, aber ne, das war schon eine Saison, wo man vorher wusste, okay, an der Spitze, wie hat das Berti Vogt so schön gesagt, an der Spitze ist die Breite tiefer geworden. Das trifft auch auf die NBA dieses Jahr zu. Hinzu kommt natürlich aber auch, dass wir über die Jahre halt sehr oft dieses Duell hatten. Ja, hier spielen die Warriors und da spielen die Cleveland Cavaliers. Und das hat natürlich viele auch so ein bisschen, ich will nicht sagen abgeschreckt über die Jahre, aber ne, von 2015 bis 2018 hatten wir eben dieses Duell. Die Warriors waren dann im Jahr drauf nochmal gegen Toronto in den Finals und LeBron James ist ja gefühlt seit 2000 jedes Jahr in den Finals. Also ne, ich glaube, da war so eine gewisse, ich will nicht sagen Langeweile, aber so eine gewisse Müdigkeit vielleicht, ne, dass man diese Superteams, das Superteam aus Golden State wollte man irgendwie nicht mehr sehen, da wollten viele Fans nicht mehr sehen. Und LeBron vielleicht auch nicht unbedingt. Und der hat es ja irgendwie mit jeder Mannschaft geschafft, mit der er gespielt hat die letzten Jahre. Dass jetzt was ganz Neues, Frisches ist, ist echt erstaunlich. Aber ist vielleicht ein bisschen die Entwicklung, dass natürlich zum einen Golden State auseinandergebrochen ist. Kevin Durant geht nach Brooklyn nach seinem Achillessehnenriss. Klay Thompson hat erst einen Kreuzbandriss, will zurückkommen. Und dann hat er einen Achillessehnenriss. Also war im Endeffekt Steph Curry dann alleine mit Draymond Green und eine Menge jungen Leuten. LeBron war in L.A., hat seinen Titel gewonnen letztes Jahr, dann dieses Jahr halt verletzt, Anthony Davis verletzt. Naja, und so haben wir jetzt halt Teams, die so ein bisschen gelauert haben im Schatten und einfach jetzt den Sprung machen, wo junge Spieler sich entwickelt haben, wo Teams besser aufgestellt wurden. Und das ist echt in der Beziehung eine sehr erfrischende Saison. Natürlich kommt immer hinzu, naja, da fehlen halt eine Menge Leute. Ne, LeBron hat irgendwann auf Anthony Davis verzichten müssen gegen die Phoenix Suns, sie haben diese Serie verloren. Jamal Murray fehlt bei den Denver Nuggets. Und so kann man halt das durchdeklinieren durch viele, viele Teams. Die Brooklyn Nets, ne? Ich meine, Kevin Durant, dann auf einmal war der Letzte, der wirklich noch fit war. James Harden hat sich zurückgekämpft von seiner Muskelverletzung, auf einem Bein gespielt. Kyrie Irving ist umgeknickt, war gar nicht mehr dabei. Also das kommt vielleicht ein bisschen, das trübt vielleicht den Gesamteindruck, aber so offen wie dieses Jahr war es gefühlt die letzten 30 Jahre nicht mehr.
Ja, ne? Finde ich total geil.
Ja, ja, super, ich meine, vielleicht war es ein Einwurf, weil ich meine, wir kennen das ja auch gar nicht mehr. Also welchem Sport haben wir das denn noch? Jetzt kann man sagen Football, aber gefühlt ist es immer Tom Brady, der dann auch mit New England oder jetzt mit Tampa Bay dann im Finale steht. Und im Fußball in Deutschland müssen wir gar nicht drüber reden. Also, oder generell im Fußball, welche Liga hat das denn noch, dass wirklich 6-7 Teams Meister werden können? Gut, jetzt haben wir in England vielleicht die Situation, dass da wirklich durch die Menge Geld, die da drin ist, ist vielleicht ein bisschen besser geworden. Aber in Deutschland, wo wir jahrelang gewarnt haben vor spanischen Verhältnissen, haben wir jetzt deutsche Verhältnisse, wo nur noch ein Team Meister werden kann. Also das ist schon wirklich momentan eine ganz große Besonderheit, was da abgeht in der NBA.
Apropos Besonderheiten, wir hatten jetzt eben auch schon über Basketballer gesprochen, die rappen. Jetzt gibt es seit Anfang des Jahres auch die Crew League, wo Rapper, also es gibt sozusagen zwei Teams. Der eine Rapper stellt sein Team zusammen, der andere auch. Oft ehemalige College-Stars, die es aber nicht ganz in die NBA geschafft haben und machen dann da 5 gegen 5. Hast du dir das schon mal angeguckt?
Ehrlich gesagt nicht. Also es gibt natürlich auch diese Big Three. Ich weiß gar nicht, war Master P dabei? Nicht, oder?
Das ist ja sowas, ja, was Ähnliches. Es dämmert was. Ja.
Irgendwas,
ja,
irgendwie war der dabei, glaube ich, letztes Mal. Ne? Das ist ja eine ähnliche Liga oder ein anderes Konzept. Das ist sozusagen so ein 3 gegen 3 Ding, wo dann Ex-NBA-Spieler spielen können oder eben College-Stars, die es nicht geschafft haben oder eben andere Leute, die dann gut genug sind. Aber diese Crew League, hast du gesagt? Nee, hatte ich noch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass J. Cole halt in der afrikanischen Liga da gespielt hat. Aber sonst, nee, lohnt sich das anzugucken. Hast du ja schon mal reingeguckt.
Ist unterhaltsam. Also es ist auf jeden Fall auch genau eigentlich so das gemerged, also zusammengeführt. Rapper und Basketballer, angeführt auch von Chris Harlow, der da moderiert, also so Kommentator, okay, macht mit seiner frechen Attitüde. Und er spielt zum Beispiel so Tiger, stellt sein Team zusammen gegen G-Eazy. Mhm. Also wirklich ein großer Name. Und auch natürlich so ein bisschen Klassiker, wie du schon anfangs sehr schön gesagt hast, jeder Rapper weg, Basketballer geworden, haben wir dann da eben auch oft leider das Gefühl, dass die Rapper dann doch eher so die dürfen halt mitspielen, weil die bekannt sind, aber die haben sich dann irgendwelche Ex-College-Stars geholt und die machen dann die Punkte.
Ich meine, was das angeht, muss man sagen, glaube ich, also ich weiß, wie hochklassig das da jetzt ist, aber was natürlich auch so Anfang der 2000er in der Beziehung einfach mega interessant war, war das, was in New York abgegangen ist, in der Rucker League zum Beispiel, in Rucker Park, wo damals ja Fat Joe zum Beispiel mal seine Mannschaft hatte und andere Jungs eben auch damit viel Kohle sich als Streetball-Team zusammengestellt haben. Und das war dann so ein bisschen in der Zeit ein super Prestige-Ding, dass eben Fat Joes Team dann halt den Titel gewonnen hat und so. Also das war das war damals schon fast schon bedenklich, wie viel Geld da reingeflossen ist, in so eine Freizeitliga im Endeffekt. Aber damals war das wirklich, gerade in New York, einfach eine Riesensache. Ich weiß nicht, ob so die Drew League oder so in, die ist in L.A., da ist, glaube ich, nicht ganz so, aber da am Rucker, da ging es echt ab. Vielleicht mal eine Idee für eine Doku bei euch. Macht ja viele solche Sachen.
Ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, inwiefern man das nach Deutschland übertragen könnte, aber ich glaube, es würde ein fehlendes Commitment auf die Sportart dabei sein. Das ist, der gemeinsame Nenner wäre wiederum Fußball, da muss ein Kleinfeldturnier machen.
Aber ab man spielt alle im Sturm, das macht auch keinen Spaß.
Basketball gibt es, glaube ich, zu wenig Leute.
Ja, ich meine, was mir nur einfällt, es gab ja früher von MTV diese, es gab so ein Spielchen, das haben wir jedes Jahr gemacht, so mit 10-Punkte-Wurf und wurde hoch, Korbhöhe gestellt wurde. Ich weiß, Snoop war damals, glaube ich, dabei und so. Es gibt es sicher nur auf YouTube irgendwo. Aber es sind natürlich oft dann einfach so ein bisschen so Spaß-Events. Und in Deutschland, wie heißt das von Viva Con Aqua, was auch in Hamburg immer ist? Da gibt es noch einen, gab es letzten Jahr auch einen, so ein Spielchen.
Ja, regelmäßig Fußballspiele, ne?
Nee, aber Basketball, wie ist das denn?
Es gibt
Event.
Ja,
wie heißt das denn?
Ja, irgendwas mit For Water im Zweifel.
Ja, genau. Aber das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt, wo wirklich auch dann ab und zu mal Hip-Hop oder so dabei waren und auch Profis, die da für die gute Sache gezockt haben. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht.
Ich habe noch eine private Sache zum Ende, die ich kurz mit dir klären muss. Eigentlich eine Doppelfrage. New York Knicks, Chancen auf mehr in den nächsten Jahren und welches Trikot sollte ich mir kaufen?
Oh, die Knicks ist ein bisschen schwieriger. Also dieses Jahr haben sie natürlich echt überperformt in der regulären Saison. Das liegt auch ein bisschen am Trainer. Also Tom Thibodeau ist so ein Typ, der hat noch nicht verstanden, oder der will nicht verstehen, was auch gut ist, finde ich, dass man in diesen 82 Spielen auch zum locker machen kann, sondern der knechtet seine Jungs da wirklich komplett und dann geht manchmal auch so ein bisschen vielleicht am Ende so ein bisschen die Puste aus, ne? Aber haben das natürlich exzellent gemacht dieses Jahr, stark verteidigt, nur dann gegen die Hawks, die jetzt ja gestern Nacht in die Conference Finals sogar eingezogen sind gegen Philly, hat man einfach dann offensiv zu wenig gehabt und defensiv, hat man nicht so richtig den Zugriff gefunden auf Trae Young. Aber das ist eine Mannschaft, die sicherlich noch ein bisschen Star-Power braucht. Die Frage ist, wo kriegt man die her? In der Regel gibt es ja drei Wege in der NBA. Man kann die draften. RJ Barrett haben sie auch gedraftet. Da dürften sie ja dieses Jahr nicht unbedingt viel Glück haben, weil sie relativ spät dran sind als Playoff-Team. Dann kannst du immer jemanden als Free Agent holen, also der vertragsfrei ist. Da gibt es dieses Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so die ganz großen Namen. Ne, auf der Point-Guard-Position angeblich wollen sie ja nachbessern. Da wird auch Dennis Schröder ab und zu genannt. Sehe ich aber irgendwie eigentlich gar nicht. Du hast ja Derrick Rose, du hast Emmanuel Quickley. Gut, Rose müsste man verlängern, aber ich gehe mir davon aus, dass sie das machen. Sprich, dann brauchst du einen Trade vielleicht. Aber ein Trade, da musst du eben auch Leute abgeben, die dann ähnlich gut sind im Idealfall, um so einen Deal zustande zu kriegen für einen richtig guten Spieler. Und da wüsste ich nicht, wen sie da jetzt abgeben sollten. Außer Randall, den willst du ja wahrscheinlich behalten. Also von daher, ich glaube schon, dass sie ein bisschen besser werden nächstes Jahr, weil du sich jetzt auch mit dem Erfolg, den du hattest, vielleicht so Mittelklasse-Free Agents dazu kriegst und Geld haben sie dafür. Aber so einen großen Wurf sehe ich ehrlich nicht. Aber andererseits denke ich mir auch so, nach den Jahren, wo Knicks-Fans echt gelitten haben unter totaler Inkompetenz, ist vielleicht auch ganz gut, wenn man jetzt mal die Playoffs erreicht hat. Nächstes Jahr wird man ein bisschen besser. Man muss ja auch immer erstmal lernen zu krabbeln, bevor man gehen kann und gehen, bevor man laufen kann. Und von daher denke ich, die Knicks, das wird auch gut. Man kann sich auch freuen und dann gucken wir mal, was die Offseason bringt. Und Trikot? Schwierig. Ich meine, es gibt natürlich ein paar absolute Young Stars, wo man natürlich ohne Probleme direkt zugreifen kann. Doncic kann man zugreifen, Jokic kann man zugreifen.
Nee, ich meine nix. Ich meine schon nix.
Ach, du meinst nix? Ach, nix. Oh, da muss man natürlich mal gucken. Ich meine, Randall ist natürlich der dieses Jahr da extrem aufgespielt hat, ne? Most Improved Player geworden. War auch All-Star, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber Randall weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man so den Spirit mitnehmen will von den Knicks und so die Hoffnung, dann muss es wahrscheinlich so ein Emmanuel Quickley Jersey sein. Weil der ist noch, weißt du, der ist noch unbekannt genug außerhalb von New York, dass Leute nicht direkt sagen, guck mal hier, der Erfolgsfan. Auf der anderen Seite, finde ich, hat der einfach auch Style. Ne? Der wirft ja diese Floater, also ne, diese hoch abgeworfenen Korbleger und wirft die ja aus einer Distanz stellenweise, wo man denkt, also da so eigentlich nicht. Wer hat dir das denn beigebracht? Der ist cool. Also wenn, dann würde ich sagen, Emmanuel Quickley. Es sei denn, du bist so mega Blue-Collar drauf, dann kannst du natürlich Taj Gibson holen, weil der wird auch Free Agent. Und der wird, glaube ich, dann auch, wenn dann nur ein Jahr noch spielen. Nee, Quickly ist da, glaube ich, eine ganz gute Wahl.
Kannst du so Fragen zu allen Teams beantworten?
Stimmt. Wen möchtest du denn wissen, welches Team?
Nee, ich bin eher so NFL-Jersey unterwegs, aber das mache ich so emotional abhängig. Also,
da habe ich das Ding aber NFL-Jerseys, finde ich, das ist ja so krass. Wir haben Basketballkleider, du hast 15 Mann im Kader. Und so waren wir ehrlich, so wahrscheinlich von 10 Mann, da kommt das ja gar nicht in Frage, dass du dir ein Jersey holst. So. Aber beim Football, also da gibt es ja wirklich dann pro Team vielleicht nur 4 Leute. Also niemand holt sich doch von einem Lineman irgendwie ein Jersey, oder?
Das ist ein guter Punkt.
Oder von einem Free Safety oder so. Von daher ist ja meistens dann die Skill Positions. Aber im Basketball ist das natürlich dann. Basketball finde ich auch noch, hat nochmal was anderes. Ein Riesenvorteil, den natürlich vor allen anderen Sportarten haben in den USA. Du hast eben nichts auf dem Kopf, ne? Also du hast keinen Helm auf. Beim Football, ich meine, bis auf die Quarterbacks weiß keiner, wie irgendeiner von den Jungs aussieht. Im Baseball hast du entweder den Helm oder die Kappe auf. Da weiß keiner, zum Beispiel auch keiner, ob du Haare hast oder nicht. Und beim Basketball bist du ja de facto, na gut, viele Leute haben mittlerweile auch hier diese Shirts unter und haben ihre langen Hosen. Also da kann man nicht sagen, die sind fast nackt, aber normalerweise hast du Shorts und du hast keine Ärmel. Also ne, da sieht man dich ja wirklich so, wie du bist. Von daher ist, glaube ich, da auch so ein bisschen die Verbindung schneller hergestellt. Und du siehst ja auch viel mehr, finde ich, was die machen. Ich meine, klar ist schön, dass Tony Romo in jeder Unterbrechung mir aufmalen kann, was der Lineman richtig oder falsch gemacht hat. Im Zweifel sehe ich dann aber immer noch nicht. Und ich kann immer nicht erkennen, wer der Typ ist. Und im Basketball, wenn du halbwegs guten Platz hast oder wenn du im Fernsehen schaust, du siehst die Leute, du siehst, wie sie ackern. Ne? Das ist halt, ich glaube, es ist auch viel leichter, da direkt so eine Verbindung herzustellen, wie ich sie gerade mit Quickly gezeichnet habe. Auch vielleicht zu Spielern, die so ein bisschen obskur sind. Was ich glaube, findest in jeder Halle in den USA Jerseys von Leuten, wo du dich fragst, Alter, wieso hast du ein Wally Zerbe-Jersey oder weißt du, irgendwelche Rollenspieler, die random sind, aber einfach dann trotzdem Leute noch genug kicken, weil sie eben sehen, was die machen und was die leisten. Das mögen jetzt nicht die Superstars sein, aber die haben einen Wert, den die Leute sofort sehen können. Und dann kannst du eben auch das Jersey kaufen in der Regel. Und da ist dann, glaube ich, geht es ein bisschen tiefer rein, glaube ich, im Basketball als vielleicht in anderen Sportarten.
Die letzte Frage, die wir dann hier noch zum Ende der Folge platzieren müssen, ist, wie gehen die NBA Finals aus? Wir sind gerade sozusagen im Halbfinale auf Deutsch übersetzt.
Ja. Im Halbfinale haben wir jetzt ja...
Ich mach mir kurz Tipico auf, um den Schein jetzt auszufüllen, parallel.
Okay, mach das. Also wir haben momentan das Halbfinale angefangen, gestern im Osten, nee, im Westen, was richtig. Im Westen hat gestern Phoenix gegen die Clippers gewonnen und im Osten sind die Hawks und die Bucks. Meine beiden, die ich eigentlich vor den Playoffs in den Finals gesehen habe, Philly gestern und die Jazz dann am Samstag, glaube ich, die hat es schon gerissen, also die sind schon raus. Von daher ist jetzt habe ich eh eigentlich keine Expertise, wie man sieht, aber irgendwie denke ich mir, dass die Bucks am Ende dann gegen die Suns spielen werden, weil das auch die einzigen beiden Teams sind. Also die Suns müssen mal abwarten, die haben ja Chris Paul, ihr Point Guard, der eigentlich schon geimpft ist seit Februar, ist gerade im Covid-Protokoll, der hat sich infiziert, hat Spiel 1 verpasst, die haben dennoch gewonnen. Und jetzt muss man natürlich mal abwarten, wann darf der spielen. Normal hat man so 10, 14 Tage Quarantäne in der NBA, da muss man sich freitesten. Bei ihm kann ich jetzt mir schon vorstellen, dass wenn der früher 2 negative Tests hat, dass er vielleicht schon bei Spiel 3 wieder dabei ist. Aber ne, wenn das in der wieder dabei ist, dann ist eigentlich, haben die keine Verletzten. Deswegen würde ich sagen, Phoenix gegen Milwaukee im Finale. Und dann, und das ist ein bisschen, das ist krass, weil Milwaukee eigentlich das Team ist, was die letzten Jahre am meisten so die Erwartung underperformed hat. Und viel damit hat auch mit dem Trainer zu tun, der einfach der so stur ist wie Joachim Löw, nur halt nicht so gut, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Und die haben es trotzdem jetzt ins Halbfinale geschafft und für meinen Begriff schaffen sie ins Finale. Und ich glaube, die sind körperlich so stark und haben einfach so viel Talent, dass ich denke, dass Milwaukee am Ende Meister wird. Und das wäre halt krass, weil sie dann Meister werden mit dem am meisten kritisierten Trainer der letzten Jahre und auch dieser Playoffs. Und ich würde dann trotzdem sagen, der muss rausfliegen, selbst wenn die Meister werden. Von daher, ja, ich weiß nicht, ob du darauf setzen willst. Vielleicht einfach auf die Finals Phoenix gegen Milwaukee setzen. Das ist vielleicht sicherer als auf den Champion Milwaukee.
Ist 100% sicher, kannst du sagen, oder?
99,9%.
Ja, ich bin ein bisschen, was das angeht, enttäuscht, weil immer alle, auf die ich so mich gefühlt einstimme, dann irgendwann rausfliegen. Das, ich habe noch die letzte Zusatzfrage an dich. Ich bin da ein bisschen okay mit, aber als Die Hard Knicks-Fan kann ich trotzdem Sympathie für die Brooklyn Nets haben, weil es ein Jay-Z-Club ist, oder muss ich damit aufhören?
Ehrlich gesagt, also ich war in den letzten Jahren gefühlt, also ich war, glaube, letzten 10 Jahre eigentlich jedes Jahr in New York, außer jetzt, ja, seit der Pandemie. Beziehungsweise ich werde mit meiner Familie nach New York geflogen, genau an dem Freitag, genau an dem Samstag, als Freitag die Reisewarnung rauskam. Von daher, gut, dass es nicht geklappt hat, aber, und ich muss sagen, eigentlich, klar, wie in Deutschland, wenn wir jetzt, wenn wir in Hamburg bleiben, St. Pauli gegen HSV, da könntest du sicherlich nicht für beide sein. Zumindest nicht offen auf der Straße. In New York fand ich immer, ist es eigentlich relativ egal gewesen. Also Knicks-Fans haben, glaube ich, die Nets gar nicht großartig wahrgenommen. Dann haben natürlich die Nets irgendwann angefangen, relativ zu Beginn auch so einen riesen Billboard sich zu kaufen am Madison Square Garden und da Werbung für die Nets zu machen. Das war dann natürlich für die Knicks-Fans nicht so geil. Und jetzt, glaube ich, ist ja schon so eine kleine Rivalität wieder da. Aber ganz ehrlich, ich glaube, Knicks-Fans ist das ziemlich egal. Und jetzt, wo die Nets ausgeschieden sind, nochmal doppelt und dreifach. Ich glaube, wenn die Nets wirklich Meister geworden wären, dann wäre es ja besonders gewesen. Ich glaube, wenn man über die Schiene Jay-Z kommt, dann verzeihen die Leute viel in New York.
Das ist nämlich mein Anker bei der ganzen Sache, weil ich mich ehrlicherweise ein bisschen darüber gefreut habe, dass sie dabei waren. Und auch wenn es so ein Superstar-Team ist, das sie eigentlich zusammengekauft und damit immer ein bisschen negativ behaftet ist.
Ja, aber ey, ganz ehrlich, in den USA, ich meine, eigentlich ist jedes Team zusammengekauft. Ich finde das eh immer so witzig, dass wenn man gerade bei Kevin Durant bleibt, oder man ist der ja auch jetzt natürlich dann, ne, bei den Nets halt spielt und gerade riesig gefeiert wird, auch zu Recht wegen seinen Leistungen. Der geht damals von Oklahoma City nach Golden State und alle sagen, ah, du gehst zu dem Team, was dich geschlagen hat, das eh schon über Team war, die haben Rekordzahl an Spielen gewonnen. Und wird da ein riesen Vorwurf gemacht, weil er nicht kompetitiv wäre. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich so, bei Teams, von Teams erwarten wir immer, dass sie die besten Spieler holen und die intelligentesten Trades machen etc. Und denen wirft keiner was vor. Und trotzdem sagt man aber auch wieder so, ja, aber das sind da zusammengekaufte Truppen, wo eigentlich alle Truppen im Weltsport mittlerweile auf hohem Niveau zusammengekauft sind. Also das ist manchmal ein bisschen, manchmal kann ich echt drüber lachen, wie so dann stellenweise so die Befindlichkeiten sind. Aber ja, das ist halt auch Fan-Dasein, das ist auch okay. Aber wie gesagt, alle Truppen sind zusammengekauft, wenn wir ehrlich sind.
Ich habe Schwein gehabt, ich habe mir ein James Harden-Trikot bestellt, während wir hier zusammen gesprochen haben, obwohl ich mir seit 100 Jahren keine Basketball-Trikots gekauft habe, weil es dieses geile graue Brooklyn gibt und ich Harden halt irgendwie so gerne mag und ich ihn schöner im Brooklyn-Trikot als im Rockets-Trikot finde.
Ja, kann man machen natürlich. Ja, Anfang der Saison, wie er die Rockets davon hinten erdolcht hat, aber auf der anderen Seite, ja, im Sport ändern sich Sachen auch schnell.
Ich fand es ehrlicherweise ziemlich geil. Er hatte wirklich diesen Suit an, ne? So, er hatte wirklich so Fettsack-Suit an, ne?
Ja, ich finde es halt dann immer schwierig, wenn du so quasi so ein Trade erzwingst und einfach deine Mitspieler auch so von Bus wirfst und so. Auf der anderen Seite ist alles Business, ne?
Peter, haben wir noch was oder entlassen wir unseren Gast?
Der letzte Satz, das ist alles Business, waren jetzt ja ziemlich ernste Worte eigentlich für unseren hier emotionalen, fangetriebenen Talk. Aber wir haben die Prognose schon gemacht und von daher würde ich sagen, wir verabschieden uns aus der Folge hier.
Ich danke dir für die Zeit, das war eine Freude. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne, immer.
Wir sehen uns wieder, so viel ist garantiert und wir sprechen uns auch auf jeden Fall. Und das war's mit Backspin Sports Corner mit Drill Vogt. Danke euch, bis zur nächsten Folge, macht's gut, ciao.
Bis bald. Backspin Sports Corner. Are you ready to play the game? You like that? When it's time for action. Da-da-da, da-da-da. I love sports. Backspin. Sports Corner.